Ja, hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, 169. Sendung, kein Jubiläum und trotzdem ist Peter Backl da. Peter, wir freuen uns, dass du auch zur 169. Episode kommst.
Ich freue mich auch.
Wir schauen immer, ob du Zeit hast, welchen Lebensabschnitt du gerade hinter dir hast. Und es war sehr spannend. Wir waren da in der Zwischenländerspielzeiten, auf einmal Sportdirektor bei der Vienna entlassen, Ort Lechner wird freigestellt und Peter Backholt hört auf in Wolfsberg. Dann haben wir gesagt, was ist da los? Wir haben die gleich probiert anzurufen. Der Andi hat gesagt, nein, der Peter wird nicht abheben, du hast prompt zurückgerufen, da waren wir aber Sendung. Du hast vom Trainer, vom Präsidenten erfahren, er hat sich anders entschieden. Ich habe mir dann gedacht, was ist da passiert? Das ist wie beim Match, wo ich dann als Trainer einen Stürmer reinhaue und eigentlich draufkomme, ich wollte eigentlich verteidigen im Nachhinein, oder wie soll das sein? Wie ist es gekommen? Das ist wie in der 50. eingewechselt und in der 60. ausgewechselt, oder wie siehst du das du?
Ja, so kann man es eben, hast das gut tituliert, das Ganze. Also ich war ja auch für sich eine gute Kommunikation mit dem Präsident gehabt, also ich kenne den Präsidenten ja schon.
Warst ja auch unsere erste Wahl.
Sehr lang damals. Ich kenne den schon seit 2008 damals schon, wo wir mit Rapid damals einmal vom Trainingslager damals heimgefahren sind. Dann haben wir in St. André Station gemacht. Haben wir dann gegen St. André gespielt mit Rapid. Und seitdem kenne ich den Präsidenten, haben sie immer eigentlich gut und nett unterhalten und alles. Und dann müssen wir das dann am letzten Dienstag ein bisschen komisch dann vorkommen, aber gut, ist eine Entscheidung, was er getroffen hat, was mich natürlich ein bisschen schon irritiert hat, waren dann gewisse Aussagen, was er dann gemacht hat bei der Pressekonferenz, bei der Mannschaft.
Da ist er nicht mehr richtig rausgekommen.
Naja, vor allem, weil wir ja am Dienstag in der Früh zusammengesessen sind, wie wir das Ganze machen, okay, das ist seine Entscheidung. Und dass dann auf einmal bei der Pressekonferenz gewisse Sachen, entschuldigen bei der Mannschaft und lauter solche Sachen. Ich glaube, ein Präsident muss sich bei einer Mannschaft nicht entschuldigen, egal für welche Entscheidung das er trifft. Und dass er dann auch im Nachhinein noch gesagt hat, also er wird nicht mehr auf die Spieler huchen und alles. Also das höre ich eigentlich das erste Mal, dass er ja. Präsident, aber das war wahrscheinlich immer sein Weg. Und
Andi, ja. Zu dir. Wir haben ja gesagt, wie auf einmal der Titi gewechselt ist, war ja das schon eine große Überraschung. Der geht weg vom Tabellenzweiten, die sein Meister und Cupsieger sein Scorenmeister hätten es auch werden können. WRC war at his höchst. Und dann geht er weg zum LASK, weil er Ausstiegsklausel hat. Und dann haben wir gesagt, Peter Backholt wäre was. Weil wir wissen, Riegler schätzt ihn, Kärnten, aus der Klagenfurt zu Bauer gemacht. Also erster Kandidat wäre für uns Peter Backholt. Da ist es dann auch gekommen. Und dann kommt diese 90-Grad-Kehr. Sagt man, hat das ein Fassl aufgemacht oder Tür aufgemacht, dass Spieler alle möglichen Leute, Einflüsterer zu ihm gehen können, sagen, das und jenes und so. Ich glaube, damit machst du dir eine Tür oder ein Fassl auf, das du nicht mehr zurückkriegst.
Nee, es wird die Zukunft zeigen. Ne? Also, ich meine, für uns, für mich natürlich persönlich ist es schwer nachvollziehbar, was der Präsident Regler da im Hinterkopf gehabt hat. Aber es ist natürlich jetzt noch, er hat eine Baustelle aufgemacht, meiner Meinung nach. Und die Spieler wissen jetzt natürlich, dass sie, egal was der Trainer, dass jetzt auch immer kommen mag.
Geh ins Büro vom Präsidenten.
Geh auf ins Büro zum Präsidenten und kann dort einen Beschwerdebrief kosten, nicht? Und kann mich dort auslassen über den Trainer. Und das finde ich überhaupt nicht gut. Das ist nicht der richtige Weg, meiner Meinung nach. Und ich kann es jetzt wiederum nur sagen, aus der Trainersicht. Also, wenn ich jetzt zu dem Verein wechseln würde, würde ich die Spieler mal schon holen und sagen, aufpassen. Das ist dann natürlich auch eine klare Geschichte, dass du, es gibt immer wieder unzufriedene Spieler. Das ist in allen Bereichen auch so. Die nicht spielen, sind natürlich unzufrieden. Und es ist auch irgendwie, es ist so schwierig dann, die immer mit ins Boot reinzuholen, wenn es gerade diese, und manchmal sind diese unzufriedenen Spieler halt auch faule Äpfel, ne? Und die vergiften da im Wald die ganze Truppen. Und den musst du dann halt irgendwann einmal auf der Strecke verlieren. Das ist einfach so.
Das Komische ist ja das, weißt du, das ist, das sagt, es waren ja, so ist meine Vermutung jetzt einmal, nicht die Spieler, die was außen vor waren, sondern die, was eigentlich eh gespielt haben. Nicht? Dass da der eine oder andere seine, sag ich jetzt einmal, Macht in den ausgespielt hat und halt zum Preis gegangen ist, was eigentlich ich für sehr komisch finde.
Es ist ja gut, wenn eine Hierarchie in der Mannschaft ist. Das wünscht man sich ja als Trainer auch, dass man Führungsspieler hat, dass es eine Hierarchie gibt. Es ist inzwischen auch ein Problem mit den Sprachen. Ich glaube, beim LASK ist in der Kabine nur Englischsprache. Du hast natürlich irgendwelche Afrikaner, die Französisch sprechen, die gebrochen Englisch sprechen, die einen Wiener Dialekt schon gar nicht verstehen. Und was ich ein bisschen bei dir sehe, du bist einer, der immer allein der Chef ist, der kommt, der nimmt dort das an, familiärer Verein. Schau immer, ob der Athletiktrainer, Physio, ob die alle zu mir passen, dann übernehme ich dir, weil andere kommen gleich mit dem ganzen Autobus und bringen 10 Leute Staff mit. Das machst du nicht. Ist das
noch nicht gemacht?
Vielleicht
auch. Im Nachhinein kann man leicht sagen, nein, aber ich habe diesen Leuten, was da in den Staff waren, die habe ich übernommen, habe auch ihnen das Vertrauen gegeben. Ich glaube, es kann sich keiner von den vier Herrschaften da irgendwie beschweren, dass er da zu kurz gekommen ist. Es ist alles so weitergelaufen, wie es vorher war. Natürlich habe ich dann im Laufe der Zeit beim Training dann meinen Schwerpunkt eingesetzt, das andere ist alles prima. Also ich glaube, da vom Staff kann sich keiner, würde mich jetzt sehr überraschen, wenn sich da jetzt einer hinstellt und jetzt sagen, hoppala, ja, das und das war, dass natürlich ein anderer Mensch, ein anderer Trainer, ein neuer Trainer neue Sachen bringt, das ist doch ganz normal, aber im Endeffekt habe ich mit diesen Leuten einen guten Kontakt gehabt, wir haben sie gut immer austauscht. Also da glaube ich, liegt nicht
das. Gut, dann war das erste Heimspiel, das ist nicht gelungen. Aber dann fährst du nach Graz und gewinnst einmal gleich bei Sturm 3-1. Hallo, Peter Bakul ist angekommen, 3 Punkte beim Meister zu holen, das war schon mal ein Ausrufezeichen, also man ist in der Spur, es könnte weitergehen, aber
wobei, 3 Heimspiele. Wobei man, ich tue da zwei Hälften unterscheiden. Die erste Halbzeit damals gegen Sturm Graz war top. Da haben wir diese Kontermöglichkeiten, also das haben sie perfekt, muss ich sagen, umgesetzt. Also, ja, glaube ich, von den ersten vier Angriffen waren dann 3 Tore. Die erste Halbzeit war wirklich auch wenig zulassen hinten. Bis ganz kurz vor der Halbzeit haben die eine Riesenchance gehabt, aber du gehst mit 3-0 in die Kabine, du bist einmal schon gestärkt. Dann willst du natürlich weitermachen, die ersten paar Minuten, zweite Halbzeit, weiß ich noch, sind genau wieder so gelaufen, dass natürlich der GRK alles probiert hat und Sturm alles probiert hat und offen war. Und da mir wieder die Möglichkeit gehabt haben, so vielleicht noch einen draufsetzen, aber dann Einwechslung vorher schon Kitteschwili, weil der hat nicht von Anfang an gespielt, da hast du dann schon gemerkt, da ist ein anderer Motor drinnen, Jürgen Säumel hat da schon vor der Halbzeit getauscht, da hast du dann schon gemerkt, hoppala, es kommt wieder ein anderes Leben, und dann haben wir zweite, also ich sage einmal, ab der 50. Minuten eigentlich nur mehr den Verteidigungsmechanismus drinnen gehabt, und da sind wir nicht mehr gut nach vorne gekommen, da haben die Druck gemacht, aber da haben wir gut gearbeitet, das gehört heutzutage dazu, und das haben wir dann in die Heimspiele gesehen, wo wir gegen tiefstehende Gegner große Probleme gehabt haben, Chancen außer zum Spielen, aber das zeigt auch jetzt im Europacup, wo man geschaut hat, jetzt da wieder, wie schwer das ist gegen tiefstehende Mannschaften, dass sie durchzusetzen, auch beim Länder. Ich war im Stadion in Österreich und da hast du erst, da habe ich dann einmal, weil dann schaue ich als Neutraler zu und dann sitzt da oben auf der Tribüne und du leidest mit, weil du einfach merkst, wie schwer, dass man sie tun, da gegen die Bosnien sich durchzuspielen. Die obwohl das nicht gewundert drum war. Aber das war halt, und dann hast du diese 2-3 Möglichkeiten und die gingen auch nachher noch nicht rein. Und dann kriegst du einfach dieses, dann hast du einfach der Spieler, du willst, aber die verteidigen halt gut. Und so war dann die Zeit auch dann beim WRC, dass man sich da einfach gegen die tiefstehenden Mannschaften einfach extrem schwer gehabt hat.
Dank der Kürze und der 5-6 Wochen, die du dort warst, 5 Wochen, können wir auch schnell Bilanz sehen. Natürlich hätte man aus den 3 Heimspielen 9 Punkte, hätte man mehr wie auch machen können, aus. Da braucht man nicht reden. Dann wärst du nämlich als Tabellenführer jetzt da. Und das wäre was anderes, so wie die Tabelle da ist. Und wie wirklich keiner sie absetzen kann. Und der Tabellenführer Salzburg nach 14 Spielen mit 25 Punkten, das ist ein Armutszeugnis für die österreichische Liga. Und wir reden heute Gott sei Dank über U17-WM, die morgens Finale haben um 17 Uhr, aber dass Salzburg nach Bologna muss, Sturm nach Panathinaikos, nach Athen, dass die Rapid in Polen spielen müssen, mir wird schon wieder schlecht, wenn ich an die letzten Europacup-Spiele denke, weil die Mannschaften einfach zum Teil verunsichert sein, nicht im Flow sein. Was ist da los? Chance in unserer Liga.
Entschuldigung, dass ich nur einmal kurz unterbreche. Ich möchte mich jetzt nicht von der Verantwortung vom WRC ausnehmen. Also ich bin schon der Trainer gewesen, der was aus den drei im Spielen einen Punkt gemacht hat. Also das möchte ich schon klar,
möchte klarstellen.
Da gehört man schon auch in die Verantwortung und da putze ich mich auch nicht an. Das nehme ich auf meine Kappe, gar keine Frage. Weil aus den drei Heimspielen hat man sich schon mehr erhofft, als wir einen Punkt. Also von denen nehme ich mich sicher nicht aus. Also da bin ich der Hauptverantwortliche.
Ja, aber wenn ich schaue bei Salzburg, die haben aus acht Heimspielen vier Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Der Meistersturm hat aus sechs Heimspielen einen Sieg, ein Unentschieden. Also die haben vier Punkte aus sechs Heimspielen. Das ist Sturm mit einem vollen Liebenau-Stadion. Der Support bei Sturm ist überragend und die kommen daheim nicht auf die Spur. Also ist es an dem, was du sagst, so schwer zu
bespielen? Es wird ja immer schwerer. Man sieht ja Woche für Woche die Mannschaften, die was das Spiel machen wollen, und auch für das prädestiniert sind, wie schwer das da dann gegen Mannschaften tust, die was gut verteidigen, was gut im Umschaltspiel sind, siehe Hartberg, die was gut auf dem Konter dann sind, auch mit den nötigen Spielern vorne, Schnelligkeit, Torgefährlichkeit. Es wird immer schwieriger, ein Spiel selber zum Gestalten und zum Gewinnen. Es klingt jetzt leicht, aber es ist also, momentan ist es Verteidigen einfacher und auf dem Ding so aus wie selber aus dem Spiel. Aber das liegt natürlich an der Trainer. Jeder Trainer hat seine Vorstellung, wie er spielen will, wie er was machen will. Und da muss sich halt eine Mannschaft an gewisse Dinge gewöhnen.
Peter, warte mal ganz kurz. Entschuldige, du kommst sofort dran, aber das ist die ideale Überleitung, was der Peter sagt, zu 17 WM. Weil Österreichs Nationalmannschaft, die Burm vom Stadler Hermann und diese eingeschweißte Truppen, die spielen genau den Fußball. Weil du gesehen hast, gegen Japan. Japan hat uns dominiert. Ballbesitz 70-30. Italiener, haben Ballbesitz gehabt. Dann kommen unsere, haben sich konzentriert auf alles wegverteidigen. Das ist sehr souverän. Und dann Umschaltspiel und Gegenschläge. Und das haben sie dort perfekt gemacht. Also die zeigen das auch ideal vor, wie das geht. Und das ist momentan das Spiel.
Alles richtig gesagt,
das ist
alles
richtig. Ja, genau das wollte ich sagen. Nicht? Also es ist ja eine neue Mode gekommen, ist es ja nicht, das wissen wir auch schon länger, aber es ist dieses tiefe Verteidigen und dann auf Umschaltspiel, wenn du schnelle Spieler hast, die dann nach vorne auch diese Nadelstiche setzen können, dann ist es ein ideales Gespiel. Nicht? Also du brauchst in Wahrheit nirgends mehr hinfahren und ein Spiel machen, sondern es gibt wirklich Mannschaften, die ihre Stärken einfach im Umschaltspiel haben. Und deswegen machen sie es. Ich meine, wir reden da davon 70-30 Ballbesitz, nicht? Wir haben am Wochenende gespielt gegen LASK mit den Lenkbacherinnen und ich habe gespielt 5-4-1.
Auch bei den Frauen
das ist System, das so. Nicht? Und habe die Räume extrem eng machen lassen. Und wir haben alles super Wecker verteidigt und haben dann über unsere schnellen Außen immer wiederum für Torgefahr gesorgt und haben dann die Partie 20 gewonnen. Obwohl LASK 70% Ballbesitz gehabt und wir nur 30. Aber am Ende sind wir als Sieger hervorgegangen. Es ist, das Offensivspiel ist viel, viel schwieriger einzutrainieren wie das Defensivspiel. Mhm. Und wenn du hast zwei, drei Spielerinnen drinnen oder Spieler, die diesen Speed haben im Umschaltspiel, dann ist dieses System eigentlich ideal. Tief verteidigen, warten auf die Völler und dann extrem schnell umschalten. Und dann normalerweise ist es von Erfolg gezeichnet, solche Partien, weil du, wenn du dann einzeln in Führung gehst, hast du das natürlich, weil der Gegner noch mehr aufmachen muss, noch mehr Risiko nehmen muss und dann kriegst du deine Konterchance und das ist halt das Spiel. Und im Moment ist es halt sehr, sehr schwierig, wenn du da nicht eine Mannschaft hast, die auch richtig Geduld hat und auf die richtigen Situationen warten kann. Dann ist es einfach.
Man hat gestern zum Beispiel im Europacup geschaut. Nein, zwei Partien. Manchester City,
ja,
und Barcelona.
Nein.
Barcelona wieder mit dem Ballbesitz. Ja. Fehler gewartet, Chelsea kontert. Barcelona ist die Mannschaft, muss momentan im Ballbesitz wahrscheinlich
nicht mehr sein.
Und dasselbe war bei Man City, auch wenn die mit der CEB-Mannschaft gespielt haben, ist wurscht. Aber vom Spielort. Wieder gute Ole, das so, Ballbesitz, ein Fehler, bumm, Leverkusen mit den einen Konter, Batschke Danzen in Führung.
Wobei Hansi Flick mit Barcelona, muss man sagen, schon sehr naiv, weil Chelsea ist jetzt nicht irgendeine Truppe. Also
ja, aber es ist nicht jetzt in der Verfassung wie Arsenal oder wie Man City, weil Chelsea hat in den letzten Jahren wirklich große Probleme gehabt.
Club-Weltmeister.
Sein Club-Weltmeister, ja.
Macht das, jetzt auch Probleme.
Das war jetzt der im Sommer da in Amerika drüben, aber die letzten Saisonen von Chelsea waren sicher nicht diese Saisonen, die was die schon einmal erlebt gehabt haben.
Wir haben also
da haben ja alle englische Mannschaften.
Schau dir Liverpool an, ja. Was das für eine Mannschaft
ist. Zwölfter. Hinter einer Hälfte.
Die kriegen nacheinander eine.
Ja. Nein, aber es ist derzeit so viel Fußball und es wird so viel geredet wie beim Fußball, vom Bundespräsidenten bis zum Hausmeister, weil wir haben uns für die WM qualifiziert nach 28 Jahren. Super, wir sind in Amerika dabei und die U17 macht Riesenfreude. Also ich meine, 17-1 Tore, 7 Spiele, 7 Siege. Der Stadler kann gegen Neuseeland eine aussitoren, weil sie eh schon weiter sind. In der K.O.-Phase kriegen sie kein Tor. Du hast das Gefühl, wenn die zwei Spiele gesehen hast, immer der Gegner war stark, aber du hast nie das Gefühl gehabt, die kriegen jetzt ein Tor und die Italiener haben nicht.
Naja, Japan, man muss schon sagen, man muss Kirchen schon.
Ja,
du schaust als Journalist ein bisschen anders, wie vielleicht wir als Trainer. Aber du hast gegen Japan auch das Quäntchen Glück gehabt, weil von den Chancen, und auch gegen die Italiener. Nimm die zwei Chancen her, was die Italiener gehabt haben, vor allem in der ersten Halbzeit, wo die eine Flanke, wo der am Fünfer. Aber du sagst jetzt, wie wenn nichts gewesen war. Also
nein, das
war
schon so. Aber was mich beeindruckt ist die Ruhe und Abgeklärtheit. Die kriegen keine Hektik, die kriegen keinen Stress. Die tun da hinten, der Bosch strahlt eine Ruhe als Tormann aus. Das ist ein überragender Mensch. Wieder einer da aus dem oberen Feistritztal, wo der Robert Almer herkommt und der Mandy Fischer herkommt. Irgendwo aus der Steiermark hat man toll über Sturm zu Mainz gegangen. Ist einer der zwei Legionäre. Fischer
kommt aus Niederösterreich.
Nein, der Mandy Fischer kommt aus oberen Feistritz da.
Naja.
Wurscht, jedenfalls.
Er arbeitet aber.
Jedenfalls haben die wirklich eine Abgeklärtheit und eine Ruhe und natürlich gibt es rechtes Glück, weil der Italiener.
Das gehört dazu.
Aber wie sie dann die Umschaltmomente machen oder wie einer ausgespritzt und den Ballführer angreift und zwei, drei Leute da sind, also überragend. Und vor allem für 17-Jährige extrem abgeklärt und körperlich stark und konditionell, weil das. Für mich spielen sie wie Erwachsene. Ihr sagt immer Kinder.
Ja, das Konditionelle geht jetzt nicht aufs Nationalteam zurück, sondern das Konditionelle wird ja gemacht bei den Vereinen.
Ja.
Du lebst ja als Teamchef. Als Teamchef lebst du ja von der konditionellen Situation, was im Verein gemacht wird.
Das ist wie wir 17 Jahre alt waren. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Das sind junge Männer.
Ja.
Wir waren damals Kinder mit 17. Das sind junge Männer.
Nein, aber das Witzige ist, wir haben ja auch vor 3, 4, 5, 6 Wochen über den Österreicher Topf geredet. Und wo ist da schon Nachwuchs? Und was macht da Rapid und Sturm und auch der WRC und LASK? Die verabschieden sich aus dem Österreicher Topf. Hartberg hat der Gaudi, die kriegen jetzt gerade, ist wieder abgerechnet, 400.000 Euro geht zu Hartberg aus dem Österreicher Topf fürs erste Quartal, das abgerechnet ist. Machen wir das richtig, haben einen 22-Jährigen, der die Torschützenliste anführt mit Elias Havel. Und was ist da los? Aber man sieht, die U19 ist gut, vom Scherb, wissen wir, da sind super Leute drinnen, super. Die 21 generiert, das war eines der besten Spiele, das ich ja gesehen habe. Unglaublich gutes Spiel, sehr starke Spieler, als Sattelberger, aber wirklich, also das Spiel hast du anschauen können. Und jetzt die U17, das heißt, es wird schon sehr gut ausgebildet. Es geht jetzt darum, die langsam dorthin zu führen. Und dieser Übergang vom Junioren-Jugendfußball in den Erwachsenenfußball, was ist da eure Meinung?
Das ist ein Thema, das reden wir schon seit vor 50 Jahren, wie wir jung waren, ist über das Thema genauso geredet worden, wie werden die Jungen. Ja, der gute Junge, und das ist ein einfacher Satz, der gute Junge wird sich immer durchsetzen. Ich weiß, dass es zu einfach ist, aber es ist ja so. Weil reden wir in 10 Jahren, wie viele werden von dieser U17 in der Bundesliga oder bei...
Jetzt sage ich dir dagegen, der Junge setzt sich vielleicht durch, aber er hat da so einen Rucksack voll Leid, Berater, Einflüsterer,
das
Trainer.
Ist, das ist natürlich jetzt...
war bei deiner Zeit nicht so.
Ja, Gott sei Dank nicht so. Also da hat es noch keine Berater gegeben. Und es ist auch so gewesen, dass du nicht, wenn du jetzt bei der ersten Mannschaft zweimal auf der Bank gesessen bist, das gleich gejammert hast und sagst, ich muss in den Verein wechseln. Heute ist es so, wenn du jetzt zweimal auf der Bank sitzt, kommt schon der Berater Vater geworden. Wir bringen die dort und dort und dort hin. Wenn man schaut, ich kann das ja jetzt vom letzten Verein von Austria Klagenfurt da hernehmen, wo ich den einen oder anderen Spieler bei mir in der ersten Mannschaft gehabt habe, der was dann im Sommer auch ins Ausland gegangen ist, man hört aber nichts mehr davon. Also es gibt nicht nur immer die Sonnenseite im Fußball, sondern es gibt auch genug Schatten. Nicht? Und es ist natürlich, mich freut es unheimlich gut für den Hermann Stadler, weil ich ja mit dem selber noch zusammengespielt habe, was er da, man sieht ja seine ganze Art, wie ruhig, so war er als Spieler auch immer, dass er die Burschen so gut da im Griff hat und dass die Burschen diese Leistung momentan abrufen. Ich wünsche einem am Donnerstag alles Gute, weil, ich meine, wenn du Weltmeister bist, dann bist du der Beste
auf der Welt.
Das genau. Ist,
und das, Fußball
das,
ist
das wünsche ich denen, das wünsche denen Burschen, dass sie natürlich die Zeit in den letzten 40 Jahren geändert hat, da braucht man nicht drüber reden. Und das ist, dass die Burschen irgendwo vielleicht auch reifer sind und von der ganzen Art her sich anders entwickelt haben als wir beide vom Jahrgang her. Das ist ja normal, also dann würde die Welt stehen bleiben.
Aber es ist wirklich so, und da muss man schon drauf schauen. Ich habe jetzt auch mitgekriegt, dass sie vor dem Finale einen Mentalcoach dort gehabt haben, dass auch ein Psychologe dort ist und dass die Einflüsse von außen für die jungen Buben, 17-Jährige, ganz anders sind wie für euch. Weil heute hast Home Stories willen der dran und da sind zwei Kamerateams und da sind schon vier Vereine und auf einmal kommt der Onkel, den seit der Firmung nicht mehr gehabt hast, aber auf einmal will er auch, sagt er hat Kontakte zu Augsburg hat 1860 und bringt mir zu. Also auf die Buben prasselt schon sehr viel ein. Und das wegzublocken und abzuschalten, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, wird das Erfolgsgeheimnis sein.
Darum, ich tue nicht gern von der Vergangenheit reden, weil das bringt nichts, weil die Welt dreht sich weiter, die Uhr bleibt nicht stehen, auch wenn einer stirbt. Es ist noch nie die Uhr stehen bleiben, sondern es geht weiter im Leben, so hart das es ist. Und diese ganze Entwicklung, was im Fußball, und nicht nur im Fußball, was im ganzen Sport, aber wenn man die Formel 1 hernimmt, heute sitzen schon mit 21 Jahren oder so wie der Antonelli ist 18 Jahre, der sitzt in einem Formel 1 Auto, das, was wir nicht einmal
beherrschen können. Ihr sagt, die Jungen, die gut sind, werden sie durchsetzen. Jamal ist auch erst 18 und hat mit 16 bei Europameisterschaften gekommen. Also das sind so Dinge. Und wenn ich mir jetzt anschaue, den Kader da 17, ihr habt sie auch vor euch, da sind schon ein paar drinnen Namen, die man jetzt schon kennt. Weil ein Bocconi, wie der einen Kapitän gibt und wie der auftritt und spielt, wie sehr reif,
der wirkt für mich sehr reif.
Also unglaublich.
Wie der sich so
auch positioniert. Auch der
Markovic hat mir irrsinnig gut gefallen. Ich muss sagen, der Lange hat mir irrsinnig gut gefallen. Also ich glaube,
das sind schon... Neune von Salzburg drin, sprich Liefering oder Akademie, Salzburg, dann hast du viele von der Austria einen richtig guten, der Abwehrchef, der jetzt gesperrt war beim letzten Spiel, also den glaubst du ja nicht, dass er U17er spielt, weil der schaut so aus, wie manchmal bei Mali oder sowas sagt, ist er 20 oder 21? Nein, spielt U17. Du hast auch einen richtig giftigen Stürmer bei der Austria, mit dem der Tobi ist der Ausfall, der gut ist. Also da sind Namen drinnen, die muss man sich merken. Und so wie es dort war, wo man Vierter geworden ist unter Paul Kliudowatz 2007 mit U20. U20 ist schon näher dran am Erwachsenenfußball. Aber da sind halt 7, 8, 9 dann rausgekommen. Wir haben auch gehabt U16.
Ich weiß nicht, ob da so viel rausgekommen
war.
Ja, rausgekommen, aber der, was den richtigen Step macht.
Junusowitz und Hoffers und
Sutter
und Brödel und
Kabler. Aber jetzt muss man aufpassen. Kabler. Man muss jetzt da aufpassen, dass man die Jungen sind nur immer jung, lassen wir es, sollen einen Werdegang machen. Ich wünsche ihnen alles Gute, denen wir wünschen, dass alle, die was da im Kader
sind. Findest du, dass sie gut aufgekommen sind, so wie sie da sind bei der AK Salzburg, bei Liefering? Wir haben nur zwei Legionäre, einen in Mainz und einen bei 1860. Da ist er sicher gut.
Ja, siehst du, 1860, da ist er sehr gut aufgekommen.
Ja. Peter, muss ich noch dazu sagen, für Leute, die es nicht gehört haben, weil er hat erst vom Hermann Stadler geredet, du warst mit ihm 1985 in der Mannschaft bei Rapid. Hermann Stadler war eine Legende bei Austria Salzburg, ist dann mit dem Leo Leiner...
Ist dann eine Legende geworden. Ja. Vorher war er noch nicht die Legende. Aber erst dann, wie er dann...
Ja, 94 im UEFA-Cup-Finale, also die
drum, Mannschaft ich, war also, da habe ich schon längst meine Karriere beendet gehabt.
Stimmt, aber er ist mit dem Leo Leiner zu Rapid gekommen. Das ist nicht so gelaufen, du hast auch gesagt, weil angeschlagen und verletzt.
Nein, der hat sich, also bevor der Sieg hat, also ich glaube, einen Schien- und Wadenbruch gehabt. Ich hatte das in Zuzahn, glaube ich, im Herbst. Ich bin im Sommer gekommen und war dann, glaube ich, in der Vorbereitung noch gar nicht dabei. Also er hat eine schlimme Verletzung damals gehabt.
Und 85 bei dem Europacup-Finale in Rotterdam gegen Everton, wo du immer gespielt hast und wo du eigentlich in
der gespielt war, ich war dabei, weil viele Ballkontakte kann ich mich nicht erinnern. Dass ich
ja, aber du hast es aber nicht hingeführt. Da war ja ein Spiel davor. Das ist nicht
also waren zwei Spiele, da war mein Beitrag, wo ich mein Beitrag auch dazu gehe, dass wir überhaupt dort hinkommen sind. Aber ich weiß, dass das einer der Spiele, wo ich auch sage, hoppala, da warst du nur dabei. Da.
Aber Hermann Schandl ist dann zu Fürst Linz gegangen und dann zu Austria Salzburg zurück und dann ist die große Zeit gekommen, wo er im UEFA-Cup-Finale war, die große Mannschaft
mit Karlsruhe, kann ich mich erinnern, wo er es 1-0 gemacht hat. Ja. Sensationell wieder den Platz, was er braucht hat, hat er genutzt gehabt, hat der Hermann es 1-0 gemacht. Also.
Und du, der ja auch immer recht kritisch bist und Finger in die Wunden legst, macht da der ÖFB viel richtig, dass man Hermann Stadler seit 20 Jahren mit den Buben arbeiten lässt, einen Schärpscher über 10 Jahre arbeiten lässt, einen Chucky über 20 Jahre arbeiten lässt, dass diese Nachwuchscheftrainer beim ÖFB eigentlich Leute sind, die richtig, richtig lang mit den Buben arbeiten können?
Ich glaube, der Martin war, es ist das zweite Mal, glaube ich, jetzt der Schub.
2017, 2018.
Nein, der war ja dann eine Zeit lang bei St. Pölten.
Aber seit 2017.
Aber er ist im Nachwuchs, also da sieht man einfach, diese Leute haben ein irrsinniges Gespür für junge Leute, so wie auch zum Beispiel ein Manfred Schmidt, Hartberg-Trainer, der ein sehr gutes Gespür hat für junge Leute, weil er einfach bei der Austria sehr lang im Nachwuchs gearbeitet hat und damit auch mit den Jungen ein anderer Zugang, als wenn du vielleicht immer nur mit Profis und immer nur mit Erwachsenen kannst. Also das ist schon, und der Hermann ist schon wirklich sehr lang dabei, hat auch das Vertrauen vom Verein, da gibt es auch noch in Manfred Schack, der was ja auch noch dabei ist, auch schon sehr lang, die was wirklich mit den Jungen auch dieses Gespür für junge Leute haben, finde ich einfach toll. Und für den Hermann freut es mich unheimlich, dass er diesen Erfolg da mit der Mannschaft feiern kann.
Super. Der Andi kommt einfach nicht zum Reden, aber den werden wir jetzt im zweiten Teil natürlich einbinden. Wir haben noch einiges zu besprechen. Wir haben einiges zu besprechen. Ich werde mich zurückhalten. Bleiben Sie dran am Stammtisch beim Andi Ogris. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. Heute mit Peter Backhold, bis zuletzt Trainer beim WAC. Wenn ich mir anschaue, Spieler, da habe ich den noch identifizieren können mit Rapid und natürlich als Legende bei Tirol, FC Tirol.
Swarovski Tirol,
ja, die haben jetzt schon fast einen anderen Namen gehabt, aber ich denke Gernot Langers, war es dann FC Swarovski Tirol. Große Zeit, Legende bei Rapid, auch eine Austria-Vergangenheit, auch Wiener Sportclub, ganz großartig und vor allem am Anfang FAC, da ist mehr wie nur die Mannschaft, sondern du kennst den Platz dort wie dein zweites Wohnzimmer, dann als Trainer unglaubliche Karriere gemacht, muss ich wirklich sagen. Spielerisch auch, werden nie vergessen, dein 1860, wie du sie aufgeschossen hast. Also du hast auch deine Spuren in Deutschland extrem hinterlassen, hast dann auch als Trainer von Dresden, Leipzig einige Stationen gehabt, dann Balkanroute von Slowenien über Kroatien.
Gehört dazu.
Alles dazu. Gehört und zuletzt dazu. Kärnten. Jetzt bist du geschätzter Experte. Ich habe zuletzt erfahren, seit November bist du in offiziell in Pension. Jetzt mit 66 zählst du zu den drei ältesten Trainern, die je in der Bundesliga trainiert haben. Und bist ein Fachmann und von uns geschätzter Kollege, Freund und Experte. Und hast deswegen auch für die WM-Auslosung, die am 5. Dezember in Washington um 18 Uhr stattfindet. Also mal die erste Auslosung. Wir glauben ja alle, dass der Trump vielleicht dann nochmal eine extra Auslosung macht, wenn es ihm nicht passt. Aber ihr habt beide eine Wunsch- und eine Horrorgruppe gemacht. Deine Horrorgruppe wäre in dem Fall Argentinien, Norwegen, Türkei. Das heißt, du hast schon vorgegriffen, dass einer von diesen europäischen Qualifikanten, wo Italien, wo Dänemark, Türkei drin ist, das kann auch gefährlich werden, wenn so ein Gewicht aus dem vierten Topf.
So ist es. Also wir haben ja noch nicht alle fertig. Also es kann noch immer ein Großer, oder sagen wir ein sogenannter Großer, kann noch immer noch dazu rutschen.
Du hast da Ghana drinnen aus dem vierten Topf, Norwegen und Spanien. Das wäre deine Horrorgruppe, brauchst gar nicht die Gruppe, weil es einfach zu schwer wäre. Gibt es leichtere Gruppen?
Ja, wir haben ja gesagt, wir machen eine Horrorgruppe und eine Wunschgruppe.
Was wäre deine Wunschgruppe?
Was habe ich aufgeschrieben? Holland, Usbekistan und Haiti.
Dann nehme ich lieber die von dir. Du hast Kanada, wäre fein, aus dem ersten Topf, da sind die drei Gastgeber drin, Mexiko, Kanada, USA. Einen von den Gastgeber auf jeden Fall, du nimmst Kanada.
Ja.
Dann hast Usbekistan auch wieder Andi und dann hast Curaçao. Ist Curaçao nicht schön?
Das ist ein schönes Urlaub. Also ich war zwar noch nicht dort, aber das dürfte eine super Urlaubsinsel sein. Also
ist kleiner im Suriname, so in die Gegend, da kommen sehr viele von Bastens, Reikerts und so her, also da sind ein paar Bolzangler dabei, Kurosawa.
Wobei man trotz allem keine Mannschaft, egal wie es hat, unterschätzen, die haben sich alle qualifiziert und wenn man die Ergebnisse bei gewissen Nationen her, auch nur bei Usbekistan und alles, genauso wie Kurosawa, ganz bloß für sich sind die nicht mehr so, wie wir es vielleicht nur vor 30 Jahren damals gesagt haben, hoppala, heute spielst du gegen die und die. Aber man muss heutzutage auf alles aufpassen, vor allem Amerika jetzt dann, ganze Umstellung und so weiter und so fort.
Da die Horrorgruppen klingen heftig. Normal ist aber bei einer WM-Vorrunde so, dass es leichter ist wie bei einer Europameisterschaftsvorrunde. Bei einer Endrunde, da sind nur die Guten dabei.
Also. Ja, man muss ja dazu sagen, es hat sich auch jetzt einiges geändert zu der Zeit, wo 90 oder 98 Österreich dabei war. Wie viele Nationen war damals, wie viele Nationen sind jetzt da? Mhm. Also da hat sich auch enorm was geändert. Dadurch ist auch natürlich irgendwo auch die Qualität bei den Ländern gestiegen, bei den sogenannten kleinen, wo man immer gesagt hat, das sind die kleinen Nationen oder die Schwächen, da ist natürlich die Qualifikation. Wenn man schaut, Afrika, Nigeria hat sich nicht qualifiziert, das war eigentlich ein Top, was eigentlich in Afrika eine Top-Nation ist, wenn man sich, ich glaube 90 Millionen haben die Einwohner das, und hier jetzt ja beim WRC mit dem Innenverteidiger, mit Naivu, einen gehabt, der was Nigerianer ist, einer stolz und was die eigentlich für Qualität immer gehabt haben und die sind nicht dabei.
Da haben wir Nationen, es hat sich ein bisschen nach Nordafrika, Marokko ist richtig stark geworden, Ägypten ist stark, Marokko war ja bei der letzten WM im Spiel am Platz 3 gegen Kroatien dann verloren. Also Marokko, Ägypten, das sind jetzt ein bisschen die Aushänger. Südafrika ist jetzt auch eine Nation seit der WM 2010, die immer dabei ist. Jetzt wird es halt Elfenbeinküste, Senegal, Nigeria, du sagst es, es gibt gute afrikanische Mannschaften, aber sie haben es noch nie geschafft, dass sie wirklich in der Finale vorstoßen.
Das ist normal, aber umso erfreulicher ist, dass Österreich geschafft hat. Und absolut. Da kann man nur mal nachträglich gratulieren, den Jungs, dass das geschafft haben, dass sie dabei sind, dass sie eine WM erleben dürfen. Andi hat sie damals 90 miterleben dürfen. Also kann man nur einen Hut ziehen von einer gratulieren.
Andi, 90 war deine beste WM. Du warst beim letzten Sieg bei einer WM dabei, das 2-1. Hartl Rodax und du habt gegen die USA die Tore geschossen. Unser letztes Match in einer K.O.-Phase haben wir 1954 gewonnen. Nur um das einzuordnen, 1954 letztes Mal K.O.-Match gewonnen. Letztes Spiel in einer Gruppenphase gewonnen war 90. Die 2x und die Niederlage 98. Also es ist höchste Zeit, dass wir bei der WM was reißen. Was war deine Lieblings-WM? Ich schätze mal die ersten 34, 54, 58 vergessen wir. Waren wir alle drei nicht auf der Welt. Dann 78 haben wir alle drei schon miterlebt. War eine coole WM. Bin nach wie vor der Meinung, Top-Mannschaft, so wie heute. Also die 78er war genial, weil sie auch 82 wieder hinkommen sind. Was war deine WM? 82, dann kommt 90, dann kommt 98.
Nein, du musst viel weiter zurückgehen.
Ja, die hast du.
Meine Liebste war 1970. Weil das habe ich das erste Mal damals live im Fernsehen gesehen. Zwar nicht daheim, denn wir haben sie damals noch keinen Fernseher leisten können, aber in einem Wirtshaus, also auf der Pragerstraße, Anton Stärkgassen, Pragerstraße, Eseck, dort hat es den Wirt
gegeben. Minus.
Nein, was ist da jetzt drinnen? Da am Eck, da weiß ich gar nicht, was da drinnen ist.
Und Schaufenster geschaut oder eingegangen?
Anton Stärkgassen und da bin jetzt die Prager Straße. Da am Eck, da war früher ein Wirt und dort habe ich damals live die 1970er.
Das war ja Zeitverschiebung, bist du da um 3 in der Früh hingegangen?
Nein, das war, weiß ich, das noch Abend war, weiß nicht. Und die habe ich damals mit meinem Vater live gesehen, wo der Pelé damals das 1-0 gemacht hat. Wo damals schon die Brasilianer vom Taktischen mit einer Viererkette gespielt haben, mit hochstehenden Außenverteidiger, weil der Carlos rechte Verteidiger hat dann das 4-1 gemacht als rechter Verteidiger. Der Nachfolger war dann der Robert Zahra im Endeffekt. Der hat das gehört. Also ich rede halt dann schon von einer anderen Zeit, aber natürlich die letzte WM war mit Argentinien sensationell. Also Messi. Ich hab so gehofft, dass der wirklich der Bursch Weltmeister wird, weil der hat alles gewonnen bis jetzt, was man gewinnen kann. Ein Riesenfußballer, kommt auch menschlich unheimlich gut immer rüber. Ich weiß noch, wie er da bei einem Hotel, wo ein Bub gestanden ist auf der Seite und wollte Autogramm und dann hat er ihm so einen Ordner weggeschickt und der hat das mitgekriegt und da ist dann umgegangen zu dem Buben, hat den Ordner, der Ordner dann zusammengezogen, nicht, weil der, und dann hat mich das für den persönlich einfach riesig gefreut, weil er wäre dann immer im Schatten gestanden, ja, von Maradona. Auch wenn er alles gewonnen hat und wie oft Weltfußballer des Jahres. Aber der Weltmeistertitel hätte den gefehlt. Und Gott sei
Dank. Sagt denn jetzt der Ronaldo, wie Portugal-Weltmeister in den USA?
Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die Portugiesen...
Dem fehlt
ja, ja, dem fällt, den fällt natürlich der Titel auch, aber ich glaube, dass Portugal schon eine richtig gute Mannschaft hat, aber ich glaube, für den Weltmeistertitel geht es nicht aus.
Aber deine WM war die 90er oder bist du auch ein Fan der 78er WM gewesen?
Ich habe mir natürlich alles, was mit Fußball zu tun gehabt hat, so zeitig wie möglich habe ich mir die Sachen halt angeschaut. Nicht? Aber natürlich, 78 war so ein bisschen so ein einschneidendes Erlebnis, weil unsere halt die Deutschen 3-2 geschlagen haben. Und das war so richtig gut und das war ja damals eine Mördermannschaft. Nicht? Also, weil wir kann es immer reduzieren auf Kranki und Prohaska, nicht? Da war der Jaragurtl.
Kreuz, da Bruno Petze, Cornelia, Robert Zara, Jaragurtl.
Friedl im Goal, der Bruno Hartenberger, Hickersberger. Also da waren schon richtig, richtig gute Spieler dabei. Und das hat dann natürlich geprägt, nicht? Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass das die schönste WM war für mich, was ich gesehen habe. Aber natürlich, wenn du irgendwo bist und selber mitmachen darfst, das ist das Schönste, was es überhaupt gibt für einen Fußballer, wenn du für WM qualifizierst und dann dort nicht ein Spiel vielleicht sogar noch ein Tor machst. Also für mich bleibt natürlich die 90er WM in sehr, sehr positiver Erinnerung.
78 war natürlich auch eine sehr spezielle WM für Österreich, weil Österreich dabei war und eine gute Rolle gespielt hat, großartig, allein Spanien und Brasilien davor und also wie das dort losgegangen ist. Und weil wir einen Trainer da gehabt haben, der die Holländer zur Vize-Weltmeisterschaft geführt hat, im Finale gegen die Argentinier, da hat es einmal in Kempis auch was geheißen, und Worldmaster, für mich ist das immer dort entstanden, weil er gesagt hat, Unterschied zwischen WM-Titel nicht ist 3 cm, Rob Rensenbrink, wenn nicht an die Stange schießt, dann ist er Weltmeister mit seinen Holländer und das ist Ernst Happel. Und heute ist 33 Jahre her, griff fast ein bisschen ganz laut, 26. November, wir waren bei der Beerdigung in Herrn Als dabei, wer am Wochenende hinschauen will. Heute ist sein Beerdigungstag, 33 Jahre, 100 Jahre alt, wäre er am Samstag, der 29. November 2025, Geburtstag vom Happel, 100. Geburtstag am Samstag, Feld 1, Grab 238, am Herrn-Alser Friedhof. Wer sich das neue Stadion beim BSC anschauen will, Friedhofstribüne, alles schaut wunderbar aus, daneben der Friedhof. Also Besuch am Herrn-Alser Friedhof rentiert sich in jedem Fall. Und Happel war sehr speziell. Du hast gesagt, die Brasilianer haben schon gespielt wie eine neue Taktik, aber der hat schon gewusst, Pressing, spezifische Konter, der hat alle das, was heute kommt, mit anderem Namen in 5 Sprachen, als gleichzeitig hat der das auch schon gewusst.
Es wird heute so viel geredet über Pressing und was ich es was, aber er war schon damals der Trainer, der, was das schon mit den Offensivfußballspielen, der wollte nicht, dass da hinten um und um gespielt wird. Er wollte da, dass vorne, es war ja sehr Leitsatz, also umso schneller, dass ich den Ball gewinne, umso weniger Meter habe ich zum gegnerischen Tor, umso früher, dass ich den Ball erober. Also es ist nicht so, dass es alles neu erfunden worden ist, sondern eher von der Aufstellung her, wie er gespielt hat, was die Spieler machen wollen, obwohl einschneidend ist ja, er hat es ja auch bei der Nationalmannschaft nicht anders gemacht, die Spieler haben das wissen müssen. Also wir haben in die 4,5 Jahre unter ihm beim Training nicht einmal trainiert, so wie es heute gemacht wird, so wie es ja heute, warte, jetzt stellen wir da Figuren hin und dann die muss jetzt anlaufen, wenn der Ball da rumkommt, was muss der machen? Das hat er von den Spielern verlangt, dass
die
das
auch was heute die Spieler, die Trainer oft einfordern.
Ich möchte jetzt kurz noch auf das Vorher zurückgeben. Ich glaube, es bringt auch nicht viel, wenn du den heutigen Spielern sagst, was früher war, weil wenn du heute, geh heute zum Training zum Beispiel Nachmittag und frag, wer hat denn gestern die Europacup-Spiele gesehen? Ich sage, davon 20 Leute werden sie ungefähr 18 anschauen und werden sagen, was will er jetzt von mir? Also auch ja. Zuschauen im Fernsehen, das hat sich auch erledigt. Das ist halt diese andere Generation, gar keine Frage. Aber dieses sogenannte Pressing, also wir haben...
Umschaltspiel, spezifische Konter.
Ja, jetzt ein Umschaltspiel und was ich und Box und was ich, also, aber das hat er von den Spielern verlangt und erwartet, hast das du nicht lösen können, ist der nächste dran.
Warst du mal bei ihm oben in Batsch oder in der Wohnung, weil er hat ja Kalle B. Koban, der ja ein Freund war, und die Veronika hat immer gesagt, er hat dort Lehrbücher gehabt, er hat sich Videokassetten gesorgt, er hat sich wirklich mit dem modernsten Fußball auseinandergesetzt, und ob das war in Rotterdam, ob das war in Hamburg, also der hat nach außen den Charakter gespielt, aber er war ein Professor.
Marit Heite von Fitnesstrainer und so weiter und so fort. Das hat er schon gehabt bei uns, also auch beim HSV. Also wir haben in der Vorbereitung bei Swarovski Tirol immer die ersten Wochen, oder wenn wir ins Trainingslager gefahren sind, ist der Norbert Auste, so heißt er, ist ein Mann aus Stuttgart, gibt es auch Bücher von denen. Das war der Fitness, und der hat uns richtig beim Vormittagstraining jedes Mal herbeilt. Also der ist richtig von dieser Leistungsdiagnostik schon gekommen, ein hochqualifizierter Mann, und die Bücher auch von denen. Es ist jetzt alles halt natürlich ein bisschen moderner geworden, aber von gewissen Übungen muss ich wirklich sagen, die sind schon aus dieser Zeit, aus den 80er Jahren, und da hat sich nicht sehr viel jetzt da großartig geändert.
Was jetzt auch ein Schlagwort ist, und gerade bei der 17 auch wieder ist, das ist der Teamspirit, auch beim österreichischen Team, man muss sich wohlfühlen, es muss zusammenpassen, es muss eine Truppe sein, auch das hat er können. Die Aktivwochen im Schlauchboot, also das Rafting, ja, und so, aber er hat vier Sätze.
Ich glaub, ein Teamspirit, das regelt sie innerhalb der Mannschaft
selber. Ja, das habt ihr gehabt.
Ich weiß noch, die Zeit beim Nationalteam, wo kurzzeitig Alfred Riedl der Teamchef war, und da haben wir zwei Länderspiele, ich glaube, der Gustl Starek war der Co-Trainer. Ich war bei zwei Länderspielen dabei, das eine in Portugal, wo man in Portugal spielt, wo der Kogler Walter das in den Ausgleich gemacht hat, und ich habe mich da im Team, weil da waren die Innsbruck-Spieler, da waren die Austria-Spieler, da waren die, das war kein, es war der Zeitgame beim Nationalteam, wo es nicht, wo ich wirklich heute sagen kann, das war kein Gemeinschaft.
Das war von 92.
Jeder hat da auf sich selber geschaut, das war
halt, am Haplan gegangen. Das hat er schon gemerkt und gesehen, solche Sachen.
Naja, der hat halt ein anderes Gespür gehabt, aber anders gesagt, auch bei Tirol hat es Zeiten gegeben, wo man auch, wo die älteren Spieler, und ich mich da dazu erzählt, immer geschaut haben, dass eine gute Stimmung ist. Eben, so wie du angesprochen hast. Wir haben ein Rafting gemacht, oben auf der Tiroler Aachen, mit unserem Masseur, mit Neiner Hansi. Wir sind Bobfahren gegangen, wir sind Skifahren gegangen gemeinsam. Also wir haben, es hat schon immer den Spirit gegeben, hey Jungs, wir haben Eishockey gespielt, in Innsbruck. Weil die Spieler das auch wollen, haben, hey, gehen wir Eishockey spielen, aber nicht mit Ausrüstung, sondern mit dem Trainingsanzug, und wir haben sie selber, aber da brauchst du halt leider dazu, die was das machen, genauso jetzt ich als Trainer bei Austria Klagenfurt, ich habe auch mit einer im Jänner, wir sind die ersten drei Tage, so wie es früher war,
gehen wir
Skifahren, machen wir aus Teambuilding quasi, so wie es nennt, Teambuilding, hoppala, gehen wir Skifahren, das heißt nicht nur Skifahren und blöd um und um, sondern da war Schneeschuhwanderung dabei, da war eine Rodelpartie dabei und. Leider war die letzten zwei Jahre in Bad Kleinkirchheim die Wetterverhältnisse nicht so, dass man nicht mehr Rodeln haben können, weil die Rodelbahn nicht mehr so viel Schnee gehabt hat. Aber du hast trotzdem immer mit der Mannschaft was gemacht, und das war auch, sage ich jetzt auch im letzten Jahr irgendwo auch nur immer das Geheimnis bei Austria Klagenfurt, wieso das so ein Zusammenhalt war, trotz der Probleme, was man eh kennt, was auch jetzt immer augenscheinlicher wird, dass das ein Mannschaftsgebilde war.
Hast du ja auch erzählt.
Aber sie ist gegenseitig geholfen.
Aber dein Happel-Erlebnis.
Happel-Erlebnis.
Du warst Kapitän bei ihm.
So ist es. War halt extrem. Du hast gewusst, auf was er steht. Du hast gewusst, was du machen musst. Da hat es keinen Nachfragen gegeben. Ja. Wenn der gesagt hat, geh mal raus. Es gibt ja diese Trainieren im Trainingsanzug bei 35 Grad. Das war eine von seinen, weiß ich nicht, Ideen, die er halt so gehabt hat. Du hast im Trainingsanzug auch bei 35 Grad im kompletten Trainingsanzug trainieren müssen. Du hast keine kurze Hosen oder nur ein T-Shirt gegeben. Nichts. Und die Trainingsanzüge damals waren wie heute Neoprenanzüge. zu dick, nicht? Und wenn es da bei 35 Grad dann kriegt,
bist und der Ball war wie der Zimball.
Nein, die Bälle waren gut. Die Bälle, also der ist da bei uns.
Ich kann mich erinnern, wie gesagt, Pferdedecken haben wir auch. Auf ein Training bei einem Nationalteam-Match, da haben wir in Salzburg in Lehn trainiert, mit den Trainingsanzügen bei 35 Grad, mit zwei Medizinballen haben wir 100 hin und her machen müssen.
Ich bin gegen Polen 2-4 dann verloren. Vielleicht war das
ist noch normal. Das ist eine Wünschgeschichte. Nicht? Und du hast gewusst, wenn du da nicht mitziehst, dann bist du bei einem unten durch. Und dann hast du gemacht, aus Ende. Da hat es keine Frage gegeben, warum machen wir das? Mhm. Wenn da einer hingegangen wäre, warum machen wir das, hätte er da als Antwort gegeben, weil ich es will.
Aus. Was bleibt
das
dir?
Das hätte er nicht erklärt.
Was ist das, was du sofort denkst an Apel?
Ja, dass er menschlich vielleicht ganz anders war, als wie er dann rübergekommen ist. Weil ich habe ja doch öfters mit ihm auch reden können, wenn wir im Trainingslager waren oder so, wie ich einmal schon gesagt habe, in Argentinien, wie er gesagt hat, Zauberer, komm. Und dann sind wir am Strand so spazieren gegangen, dann haben wir so mal dumm erzählt, über Rapid, über Vermühle und so weiter und so fort. Er war noch außen hin natürlich schon, hat er immer hart gewirkt, aber du hast gewusst, wie es bei ihm drauf ist. Also das war der Unterschied. Auch wenn er mich so genommen hat und sagt, komm, gehen wir und reden wir. Wir haben das öfters gemacht, nicht? Oder wenn es Rapid schlecht gegangen ist und wir sind in der Dusche gestanden, weil damals so, war noch nicht der Trainer eigene Kabine oder was. Ja, und dann hat er, ich habe es dir schon wieder aufführen und.
Hat ihn weh dann
nachgefunden? Ja, er war auch gut informiert. Er hat ja immer gewusst, was bei Rapid los ist. Nicht? Also, aber nicht nur das, auch beim HSV mit seinen ganzen Kontakten. Also, und wie er mir erzählt hat, warum dass er nicht entweder war es Iran oder Irak, oder wieso, dass er dort nicht als Teamchef hingegangen ist. Das Geld, wenn sie ihm zahlen, aber da hat er seines gehabt, mit seiner Spielerei, er ist erstens einmal bei den Spielern auch dabei gewesen im Autobus und hat mitgespielt, wenn sie da haben wir schon gewusst, hoppala, du musst aufpassen.
Hat uns der Gaga kurz
wenn er hinten zugeschaut hat, hat er gesagt, oh, wenn es mitspielen oder wenn er ins Casino, das hat eh jeder gewusst, wenn er ins Casino, aber er, mit dem haben wir so geredet, er hat gesagt, Entschuldige. Er hat sich immer ein Limit gesetzt. Er hat gesagt, er hat nie mehr verspielt, als was er gehabt hat.
Legendär, wie er gesagt hat zum Prinz Wilhelm Albert, hat, wie die Königin Juliane die große Ansprache in Holland gehalten hat, und er hat gesagt, zu Zauberer, kleiner Bub, sagt der Oma, sie soll sich schleiden, ich muss nach Velden ins Casino. Weil er hat seinen Urlaub immer gehabt, da hört er sich, das war sein Leben auch. Er war ein Kind einer Wirtshausfamilie und er war mit allem Wasser gewaschen, das hat von der Geburt weg bis zum Tod nur Fußball geben.
Ja, vor allem, wenn es dem allein Charisma von ihm.
Und seine letzte Mitteilung, die er gemacht hat, das hat er der Veronika in der Universitätsklinik in Innsbruck diktiert, hat er gesagt, ich habe einen Kader hinterlassen, der Basis für eine gute Weiterarbeit sein kann. Sie müssen nur was draus machen, müssen dran glauben. Wie es gehen kann, habe ich, glaube ich, vorgezeigt. Und sie haben es verstanden, die Spieler. Sie müssen stolz sein auf die Nationalmannschaft, eine innere Beziehung haben, sonst wird's nichts. Es war ein schönes Jahr. Bin froh, dass ich das angenommen habe. Wir sehen, da wird was draus. Sag ihm das. Das hat der Veronika als letztes
Ding. Nein, warte, diese Aussagen, die weiß ich, die habe ich auch noch weitschichtig im Kopf, wie er die getätigt hat, weil ich genau gewusst habe, was er damit meint. Ja. Er hat was vorbereitet und jetzt müsst ihr nichts. Das ist jetzt so wie bei unserer U17. Jungs, ihr habt jetzt den Schritt gemacht und jetzt kommt dann der nächste Step. Schaut, dass das eurer Karriere was macht. Das kommen natürlich, sind jetzt andere Zeiten und andere Dinge. Aber im Endeffekt, diese Aussagen
sagt viel.
Sagt jetzt genau dasselbe aus, was jetzt da eben bei dieser, sage ich, U17-Mannschaft jetzt passiert. Jetzt heißt es dann weitermachen.
Andi, deine Aussage zu Happel, was dir immer bleiben wird, wenn du Happel hörst?
Geiler Trainer, sehr damals schon sehr, sehr weit im taktischen Bereich viel gearbeitet, aber vor allen Dingen, was für mich mein ganzes Leben immer im Kopf serviert, wenn ich an einen Ernst Happel denke. Menschlich top. Menschlich eigentlich top. Du hast, wie es der Peter sagt, nicht nach außen hin, oder das immer vielleicht ein bisschen so distanziert gewirkt, aber zu seinen Spielern war er Ja. Immer top. Immer und du hast mit allen zu ihm kommen können.
Auch als Journalist, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen Schiss gehabt, ich war junger Journalist, aber in Deutschland hat er eine Pressekonferenz gemacht, 1 Minute Grüße, schöne Weihnachten, Wiederschauen. Bildzeitung hat er gehasst, weil die haben 24 Stunden ihn belagert. Aber auch zu uns, wenn die Liebtauer, wie er immer gesagt hat, schon die Liebtauer hat sein Krauterwäsche gehabt hat. Und er war lieb. Ich habe Glück gehabt, dass ich Tiroler Tageszeitung war und Haus- und Hofberichterstatter ein bisschen war. Das hat mich wahrscheinlich geschützt. Wir müssen zum Ende der Sendung kommen und da sind einige User-Fragen, sind natürlich viele reinkommen, aber ein paar würde ich schon gern mit dir ansprechen. Patrocelli will wissen, auf Instagram würdest du nochmals Trainer bei Rapid werden?
Das wäre jetzt ist nämlich eine ganz schwierige Frage, weil ich war immer als Mensch ja so, es gibt einen Trainer, der was dort arbeitet und da will ich jetzt nicht drauf sagen, ja oder nein,
okay.
Sondern ich wünsche den Trainer,
der... Willst du Sportdirektor?
Ich antworte für ihn, wenn nur einmal eine Anfrage kommen würde von Rapid, glaube ich, dass er es machen würde.
Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Und
realistisch gesehen, muss ich ja sagen, glaube ich, wird es nicht mehr kommen.
Also so. Aber wirst du anders sein wie der Happel, der wirklich, weil das hat er geschrieben, 24 Stunden vor seinem Tod, und er hat angefangen, glaube ich, vor er gehen können hat, oder das erste Gerät war Ball. Also von Anfang bis zum Ende gibt es nur Fußball. Den Eindruck habe ich bei dir auch, dass außer Fußball, es gibt nur Fußball.
Ja, ich habe bis jetzt eigentlich das gemacht, und ich hoffe im Großen und Ganzen ganz gut, was ich von klein auf wollen habe. Also ich kann mich noch mehr erinnern, ich habe das eh schon einmal gesagt, dass in der Volksschulklasse damals, in der Schilgossen, in der dritten Klasse, die Lehrerin einmal gesagt hat in der Klasse zu den Kindern, da wenn wir da gesessen haben, wir sehen im Bäder, werden wir irgendwann einmal im Fernsehen sehen und Fußball spielen.
Fußball als Trainer.
Ich habe das Glück gehabt, dass ich halt...
Deine Leidenschaft
als Beruf. Das, was ich gern am liebsten gemacht habe, dass das der Beruf an ist. Und dass ich dann den ganzen Werdegang auch Trainer machen habe dürfen.
Der Stefan will, interessante Frage, wann hast du das letzte Mal ernsthaft Druck verspürt?
Heute in der Früh.
Ernsthaft hat er gesagt.
Ja, ernsthaft. Ich sag's ja auch
ernst. War's dann schnell. Der Dadri will wissen, wer ist dein Lieblingsspieler? Gibt es ein Lieblingsspiel? Du hast von Messi geschwärmt zuerst.
Es wäre unfair, weil ich komme aus den 80er Jahren oder 70er Jahren, was ich gesehen habe, waren Spieler, dann aus den 80er Jahren, 90er Jahren, jetzt hast du Messi, aber mit denen ich unheimlich gern zusammengearbeitet habe, das werden ja viele nicht wissen, mit dem Davor Schucker bei 1860, ich als junger Trainer und der Davor schon ein gestandener Torschützenkönig, 98 bei der Weltmeisterschaft.
Sebastian, wir müssen die Sendung verlängern, da geht er ja nicht mehr auf.
Genauso Ike Hässler.
Dagor Schucker geht wieder drüber.
Dagor Schucker und dann gibt es Ike Hässler, da brauchen wir nicht reden, aber da natürlich muss man auch sagen, Hans Krankl, also da brauchen wir nicht drüber. Herbert Brasker, mit dem ich im Team spielen habe dürfen. Also es sind schon Leute.
Kommt was zusammen?
Da kommt
50 Jahre Fußball.
In meiner Zeit kommt einiges
zusammen. Der Florian will wissen, welche Trainerstation war für dich die prägendste bzw. schönste? Gibt es so richtig geile Erlebnisse? Bei den vielen Stationen. Ich nehme an, die Balkanroute gehört nicht dazu.
Oh ja. Weil du musst einmal mit einer albanischen Mannschaft musst einmal in der Champions League sein. Also wir haben in der Champions League, damals okay. mit Kukese damals die Champions League Quali geschafft.
Aber was war dein schönstes Trainerlebnis? 1860, Dresden.
Ich will gar keinen mit, weil ich war dann 4,5 Jahre bei Rapid Trainer.
Meister 2008.
Bis heute österreichischer Meister. Zweimal in die UEFA kommen mit Sieger gegen Aston Villa, wo ich heute sage, es wird, glaube ich, für jeden österreichischen Verein gegen einen englischen Premier League Club weiterzukommen im K.O.-System. Und wir haben zweimal Aston Villa. Es wäre unfair jetzt irgendwas. Natürlich waren das tolle Ergebnisse und tolle Erlebnisse für mich und für den Verein und alles. Und es wäre das, was vielleicht mir am meisten wehtut, ist, wie ich damals FAC-Trainer geworden bin. Nicht am Anfang, weil da habe ich es noch gerettet, dass wir in der zweiten Liga bleiben sind, aber dann die Folge, was dann August, September passiert ist, das wünsche ich keinen Trainer mehr und das wünsche ich überhaupt nicht. Das war wirklich ein schlimmes Erlebnis für mich.
FAC, dein Verein, wir wissen es, dort hast du angefangen, bis am Freitag wieder dort vielleicht, wenn sie Spitzenspiel haben.
Selbstverständlich.
An die Floridsdorfer, letztens habe ich gehört, der Tiroler, der Silvi, hat ihn nach Simmering verfrachtet bei der Sky. Aber wurscht, der Mo will wissen und die Frage, wer war der beste Spieler, den du jemals trainiert hast? Da war Schucker, nimm jetzt an, und viele andere. Chiara, wie gehst du mit dem Rauswurf beim WRC um? Hast, glaube ich, ausdrücklich erklärt. Bruno will wissen, welches Land willst du noch bereisen? Gibt es ein Land, das da fehlt? Weil du bist über den Fußball rund um die Welt gekommen und hast die Welt wahrscheinlich 10-mal umrundet mit den ganzen Reisen.
Nein, das nicht, weil so weit komme ich mit meiner Frau nicht, weil meine Frau Flugangst hat und darum komme ich jetzt sehr weit.
Okay. Gibt es ein Land, das du noch bereisen willst? Den Balkan kennst du gut?
Also wenn ich mal gewisse, man darf den Balkan nicht unterschätzen, wenn man von Istrien weggeht und fährt da, also
dalmatische Küste und alles,
Montenegro,
Albanien, wunderschöne Länder. Noch Geheimtipps? Noch.
Albanien ist noch immer ein Geheimtipp und ich muss ich wirklich jetzt an die Zuschauer sagen, unterschätzt bitte Albanien nicht, wenn du runterfährst.
Auch die Freundlichkeit der Leute, alles.
Richtung Griechenland, erstens, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, Wasser sensationell, Umgebung sensationell,
Leute,
und du kannst noch dort was erleben. Also, das darf man nicht unterschätzen.
Du kommst nicht zum Reden, weil der Marco möchte wissen, und das ist eine schöne Abschlussfrage, brauchst du jetzt Abstand vom Trainer-Business? Oder wie lange brauchst du? Oder ist du immer... Die Leute, die deine Nummer haben, keinen Anruf und sagen, Peter, wirst du unser Consultant, wirst du unser Sportdirektor, wirst du unser Trainer?
Fußball wird immer ein Teil meines Lebens sein, wird es auch jetzt weiterhin sein. Und wenn wir schauen, was die Zukunft bringt, in einer Weise sage ich, hoppala, ich habe meines im Großen und Ganzen ganz gut gemacht in den letzten 30 Jahren als Trainer und alles andere.
Großartig. Wir könnten eine Stunde weiterreden, aber eins muss ich noch machen zum Abschluss der Sendung. Österreich gegen Portugal. Wären wir Weltmeister, wären wir Vize-Weltmeister? Was ist dein Tipp? Donnerstag 17 Uhr. Danach ist Europacup mit Rapid, mit Sturm, mit Salzburg. Wir haben einen richtig großen Fußball-Donnerstag, aber das Highlight ist sicher das WM-Finale der Buben.
Österreich gewinnt 2-1.
Dein Tipp?
Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Und einen Sieg?
Selbstverständlich.
Und der Bosch bleibt vielleicht ohne Tor, weil er hat bisher kein einziges Tor gekriegt.
Es ist wurscht, auch wenn er eins kriegt und wenn wir eins mehr schießen wie der Gegner, sind wir Weltmeister.
Ich schließe mich das an. Unsere Buben holen den Titel und dann wird im Land nochmal ein Ruck durchgehen. Und wie gesagt, was da Van der Bellen und was die Politik da macht, werden wir sehen. Vielleicht kriegen wir wirklich ein neues Stadion. Wäre auch an der Note. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Alles Gute, bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris.